Und zwar kann man bei Gerd Kommer jetzt eine Rolex gewinnen.
Es gibt schon erste Artikel auf Bloomberg, die sagen, die EZB muss diesen Monat cutten. Zinsen senken, jetzt sofort.
Also bei Aldi gibt es Wohnungen zu kaufen. Ja. Ist ja normal. Ich meine, wenn Wohnungen teurer werden, muss man ja zum Discounter greifen. Du warst oder bist in Deutschland auf Platz 1 der Buchsales auf Amazon. Wie sorge ich dafür, dass meine Private Equity Returns entgegen dem, was ein gewisser Goldgraf sagt, gut sind?
Hast du Tagesgeld?
Ja.
Ja?
Ja, du nicht?
Nee.
Wo sparst du denn für deinen Lambo? Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 90 deines Lieblingspodcasts Marktgeflüster. Herzlich willkommen, Holger, Bestseller-Autor auf Amazon.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Und vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Und auch gut, dass du jetzt so eine feste Catchphrase durch die Hintertür eingeführt hast, mit denen du die Podcast-Angehörigen willkommen heißt. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt, genau dasselbe. Soll ich dann auch immer denselben Witz bringen und sagen, hä, welcher Lieblingspodcast, oder?
Ja, ist ja gut, ja. So wie bei hier Lanz und Precht, wo erreiche ich dich? In der Kemenate. Kennst du nicht? Egal.
Ich habe es noch nie gehört und ich weiß auch nicht, was eine Kemenate ist.
Ja, das weiß niemand, deswegen ist das ja so der Joke. Und im Endeffekt ist das einfach nur so eine Rumpelkammer mit vielen Büchern, scheinbar. Also so hat das der Precht erzählt. Ja, kann man ignorieren. Wir sind ja im digitalen Zeitalter und handeln Stonks auf unseren Smartphones. Von daher, es ist nicht unsere Generation.
Bücher und Rumpelkammer ist irgendwie nichts.
Nee, gerade als Akademiker. Gut. Sollen wir einsteigen, Holger?
Steigen wir ein. Mit was wollen wir loslegen? Ich habe so viele Themen.
Ja, ich habe nur mein derzeitiges Thema, auf dem ich dich immer gut triggern kann, ganz unten rangepackt. Von daher, du, es ist offen. Es ist du stehst vor dem offenen All-You-Can-Eat-Menü.
Dann fange ich erstmal an mit einer Abmahnung an dich. Du hast mich nämlich beleidigt.
Ja, ich habe dich beleidigt.
Ja.
Okay, aber das ist doch der Sinn dieses Podcasts, dachte ich.
Aber nicht in diesem Podcast.
Also, okay, ja.
Du hast in einem deiner Überfluss-Streams einen Kommentar vorgelesen, wo irgendjemand geschrieben hat, der Goldgraf und sein engelsgleiches Gesicht, er sei so hübsch. Und dann hast du gesagt irgendwie, ach, ob er wirklich so hübsch, das kann schon mal nicht stimmen. Irgendwie so. Und es ist mir in der Seele stecken geblieben, um ehrlich zu sein.
Okay, tut mir leid. Im Stream rede ich immer viel, ohne zu wissen, Punkt und Komma. Es war auch der erste Stream nach 2 Monaten wieder, muss man dazu erwähnen. Kleine Pause gehabt. Und von daher, du mögst es mir entschuldigen, bitte. Genau, aber wir müssen auch über dein Buch reden. Ich sehe hier nirgendwo was über dein Buch. Also, dein Buch ist ja voller Erfolg. Ich habe ja versucht, das klein zu reden, öffentlich, dass Leute es nicht kaufen, um zu verhindern, dass du uns quasi überholst. Und du hast es tatsächlich geschafft. Du warst oder bist, ich habe es gerade nicht gecheckt, in Deutschland auf Platz 1 der Buchsales auf Amazon. Und zwar nicht nur im Finanzbereich oder sonst was, sondern nein, alles, was Buch und Namen hat, sozusagen. Also das mal wieder zum Thema verstaubte Bücher. Wie sehr ärgerst du dich, dass du keinen Verlag zur Hand hast, der dafür gesorgt hätte, dass du jetzt auch ein Spiegel-Bestseller bist? Das ist ja mittlerweile jeder.
Genau, gefühlt. Also das war auch mein großes Ziel, ist es immer noch, auch wenn ich von Anfang an gesagt habe, dass es unrealistisch ist. Aber ich würde gerne meine LinkedIn-Bio einfach Spiegel-Bestseller-Autor reinschreiben können. Aber wie du sagst, die Community ist einfach komplett wahnsinnig. Das war, am Samstagabend oder Sonntag haben die es tatsächlich geschafft, dieses Buch kurzfristig, ich glaube für einen Tag war es da, eben wie du sagst, auf die Amazon-Liste von allen Büchern in Deutschland hochzupushen. Mhm. In mehreren Subkategorien ist es ja auch relativ hochgekommen, ist auch Gott sei Dank, da fühle ich mich sehr geehrt, immer noch auf Platz 1 bei manchen. Ärgere ich mich aber im Nachhinein.
Unter anderem Finanzen, da bist du da bist du vor uns und
Noch lange wird es nicht mehr gehen. Aber ich ärgere mich tierisch, dass ich das Buch nicht unter die Kategorien Esoterik und Erotik habe listen lassen, weil dann wäre es da vielleicht auch auf Platz 1 gewesen. Und das wäre legendär.
Du darfst es listen lassen, weil wir waren teilweise auf Esoterik und so ein Zeug.
Wirklich?
Das wird automatisch einsortiert. Ja, die machen das automatisch. Also es reicht, wenn einer dein Buch kauft und dann gleichzeitig noch 4 Tantra-Bücher und Kamasutra-Bücher im Warenkorb hat, dann erkennt Amazon, okay, sehr wahrscheinlich sexuelle Inhalte.
Ich konnte es aber auch auswählen. Also vielleicht kann man selber welche selektieren, die dann initial benutzt werden und dann kommt später der Algo dazu. Aber ich hätte es tatsächlich auswählen können und ärgere ich mich bis heute. Aber die Kommentare sind gut. Die Kommentare
Ja, die Bewertungen
Rezessionen sind sehr goldgraf-like, ja.
Die Beschwerde war vor allem, dass es auf Amazon scheinbar kein Mittelfinger-Emote gibt. Das ist scheinbar bitter.
Und eine 4-Sterne-Bewertung anstatt 5 habe ich bekommen mit dem Kommentar, habe das Buch gekauft und fahre jetzt einen Lambo, wollte aber einen Porsche, Sternabzug.
Okay, geil. Das ist tatsächlich bitter. Ja, ich habe ein Reel produziert, wo ich dein Buch drin gefeatured habe. Haben wir gestern aufgenommen. Mal gucken, kommt die nächsten Tage. Watch your Instagram, kann ich da nur sagen. Oi, oder watch our Angst. Instagram eher. Ja, wir gucken, dass wir dich reingetaggt kriegen.
Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge. Und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ja, für Spiegel Bestseller muss man leider in Deutschland mit einem Verlag verbandelt sein. Ansonsten wirst du nicht über Media Control. Nee, geht es auch im
Self-Publishing? Das geht tatsächlich mittlerweile im Self-Publishing. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber du hast theoretisch eine minimale Chance. Es gibt anscheinend ein paar, die das geschafft haben. Mhm. Und jetzt pass auf, nächste Woche müssen wir uns noch unterhalten. Ich halte es für mega unrealistisch, aber es gibt theoretisch eine minimale Chance, weil Amazon bucht diese Verkäufe wegen Wochenende. Also ich kriege die immer erst mega delayed angezeigt, halt dann, wenn sie rausgeschickt werden. Jetzt ist die Frage, wann zählt es als verkauft?
Verschickt.
Wenn es jemand geordert hat oder bei verschickt?
Nee, verschickt, ja.
Dann ist klar, dass ich diese Woche nicht geworden bin, weil dann hatte ich, glaube ich, 5 verschickte Bücher bis Sonntagabend. Dann habe ich theoretisch
eine minimale Chance. Ja, ich glaube, die Media-Kontrollliste geht doch von Donnerstag bis Mittwochabend, wenn ich mich nicht irre.
Nee, haben alles verändert. Habe mich zum Spaß eingelesen, weil ich es einfach wissen wollte. Diese Gruppe, die das vorher gemacht hat, die ist irgendwie Anfang des Jahres spontan, hat ihnen sämtliche Dienste eingestellt. Buch irgendwas hieß das und jetzt macht's was anderes.
Buchreport.
Das heißt auch, ja, Buchreport gibt's nicht mehr, glaube ich.
Ah,
und jetzt heißt
es Markt.
Damn. Ja, dann musst du gucken, dass du das Abo los wirst, weil die gibt's nicht mehr.
Ich falle auf alle Scams rein. FTX, Buchreport.de. Ja, guck mal, doch, die
genau,
gibt's noch. Aber okay, die gibt's dann scheinbar nicht mehr.
Du kannst dich nicht mehr einloggen. Die schreiben auch auf ihrer Website, dass es irgendwie vorbei ist.
Ach, krass. Vielleicht machen wir denen mal ein Kaufangebot. Aber die waren auch nicht sonderlich stark. Also die haben sich ja auch in der Spiegel-Bestsellerliste geirrt. Also gerade in der Woche, wo wir gepublished wurden, dann haben sie das falsch irgendwie veröffentlicht. Und dann sind wir Sturm gelaufen gegen den Verlag, der Verlag gegen das Ding. Und dann haben wir eine offizielle Entschuldigungsmail und ich glaube 2 Monate Gratis-Abo gekriegt oder so.
Geil.
Ja. Ja, und jetzt sind sie pleite. Toll. Hätten sie uns mal besser gechartet.
Aber wenn das tatsächlich, also es ist immer mittlerweile von Woche auf Woche. Es wird quasi immer irgendwie am Sonntagabend genommen und am Montag dann auch errechnet. Mhm. Und wenn das wirklich so ist, dass verschickt zählt, dann hätte ich noch eine minimale Chance für jetzt im Laufe dieser Woche sozusagen. Ja. Aber
das war nämlich unser Hack. Wir haben ja eine große Vorbestellungsphase gehabt. Ne?
Genau,
ja.
Erzähl mal, was sind die Hacks?
Die Hacks, also how to, wir bräuchten jetzt so eine schöne kleine Tutorials-Musik und so, how to become a Spiegel Bestseller. Ja, relativ einfach, du brauchst einfach nur eine Millionen-Community, machst super viele Vorbestellungen, sobald die ganzen Bücher verschickt werden, gelten die in die Kalenderwoche, wo sie quasi verschickt werden, rein. Das heißt, deine komplette, du kannst eine 3-monatige Vorbestellungsphase machen, was wir gemacht haben. Und da sammelst du richtig viele Vorbestellungen ein und ab dem Moment, wo die verschickt werden, zählen die in diesen Report rein, in Media Control oder oh, ich weiß gar nicht mehr, Buchreport, egal, irgendwelche Leute, die das für Spiegel erheben. Und genau, das ist der Hack, womit die meisten Leute halt, so also gerade Influencer, in die Spiegelliste reinkommen. Das ist dann so ein wunderschöner Peak, weißt du, so ein, wie nennt man das, so, ja, halt geht hoch und schnell wieder
so
runter.
Eine so eine Chi-Quadrat-Dichte-Funktion.
Genau die, meinte ich natürlich. Und und die Kunst ist es natürlich, längerfristig sich dort zu halten. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil da musst du halt wirklich von Woche zu Woche delivern. Aber genau, die Vorbestellungen zählen in die erste Woche rein sozusagen. Deswegen kannst du auf Amazon halt richtig Gas geben, alle ansammeln und sobald die verschickt werden, zählen die rein.
Aber ihr seid immer noch drin.
Wir sind natürlich immer noch drin, ja. Danke, für dass du es nochmal unterstreichst.
Ihr delivert jede Woche, das wollte ich damit bloß sagen.
Genau, ja gut, mittlerweile sind es eigentlich mehr die Buchhandlungen tatsächlich. Also wir hatten halt den Vorteil, dass, also wir haben diesen ersten Push über die Community gehabt. Dadurch haben wir uns eine relativ gute Zeit lang auf der 1, ich glaube, wir waren 15 Wochen am Stück auf der 1 oder so. Und dann irgendwann klingeln halt die Glocken bei den Buchhändlern und die denken sich, Moment mal, mir entgeht hier Geschäft, ich muss dieses Buch hier bestellen. Und dann geht's ab, weil die meisten Influencer-Bücher sind wirklich so Corona-Crash-mäßig. Geht schnell hoch, geht schnell runter, halt nur umgekehrt. Genau, weil das, wie gesagt, die verkaufen das nur an ihre Community, aber die Buchhändler greifen das nicht auf. Und das war das halt das Gute. Der Verlag sorgt halt dafür, dass es jetzt in jedem Bahnhofsbuchladen liegt. Da bin ich auch ziemlich penetrant. Also wenn ich durch Deutschland reise und irgendwie an einem Bahnhof bin und da liegt nicht das Buch in der wirklich, dann schreibe ich den Verlag an und sage, hier liegt das Buch nicht. Die größte Challenge war, glaube ich, für die, ich würde es nicht wundern, wenn die da extra einen Repräsentanten an den Zürich-Flughafen geschickt haben. Da habe ich nämlich gemerkt, dass das Buch nicht liegt. Da habe ich die angeschrieben und gesagt, ja, Schweiz ist schwierig und so weiter. Ich sage, nee, ihr kriegt es schon hin. Und die haben es hingekriegt. Nächstes Mal, als ich im Zürich-Flughafen war, lag da das Buch. Genau, Klammer zu.
Ich stelle mir so vor, wie du so durch Deutschland fährst mit Zügen und Flügen und einfach in jedem Ding überprüfst und an so einer Strichliste arbeitest. Finde ich sympathisch.
Ja. Was halt immer ganz cringe ist, ist, wenn du halt guckst oder nimmst du das Buch in die Hand und ich gucke immer hinten drauf, weil da ist immer eine Zahl drauf, die sagt, welche Druckauflage das ist. Und irgendwann kam mal so ein Buchhändler zu mir und hat mich so angeguckt und gesagt, Sie sind doch der Typ auf dem Buch. Da habe ich gesagt, okay, gut, das kommt jetzt maximal selbstverliebt rüber, aber okay. Ja, gut, anyways, so viel zum Thema Buch.
Hättest sagen müssen, nee, das bist du nicht. Wird dir oft, wird dir oft gesagt, aber bist du nicht.
So das Buch fallen lassen und dann rennen, weißt du? So.
Dann läufst einfach so weg. Lisa O. hat mir auch noch einen Trick verraten.
Ja, welchen denn?
Ein Trick, der wohl noch existent sei, ist, dass du ein Hardcover rausbringen musst. Weil angeblich sei es so, dass weniger Hardcover verkauft wird.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja sechs Listen. Es gibt also drei Kategorien. Das eine ist Sachbuch, das andere ist Belletristik und das dritte habe ich vergessen. Nee, sorry, es gibt nur die zwei. Diese zwei Kategorien und die dann in drei Ausführungen. In Taschenbuch, Hardcover und Paperback.
Genau.
Paperback ist das dritte. Und das
Was ist der Unterschied zwischen Taschenbuch und Paperback?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Paperback sind ein bisschen größer als ein Taschenbuch. Taschenbuch ist relativ klein. Und das kompetitivste ist Taschenbuch, weil da sind die Umsatzzahlen am höchsten, weil die Preise niedrig sind. Da kriegst du halt für einen Zehner oder so in der Regel. Und dann Hardcover ist halt weniger Absatz, weil es halt die teureren Bücher sind. Mhm. Und Paperback ist so dazwischen. Und genau. Und wir sind halt ins Taschenbuch reingegangen. Aber so ein Trick ist quasi tatsächlich, dass du in Hardcover gehst und so. Übrigens, wir haben ja das Buch als weitere Auflage als Goldedition rausgebracht und das ist im Hardcover. Wir haben gedacht, wir spielen einfach in allen Ligen mit. Ich weiß aber nicht, wo das rankt, ich muss mal gucken. Wir haben es hart begrenzt auf 20.000 Exemplare, weil ich wollte nicht, dass es unserem eigenen Buch Konkurrenz macht.
Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, dass du nicht selbst das Audiobuch aufgesprochen hast.
Ja, ich weiß, das haben viele Leute gesagt, aber wenn du wüsstest, wie ich Videos aufnehme und auch nicht spontane Podcasts wie der hier, dann wüsstest du, dass ich da ungefähr ein Jahr für gebraucht hätte und irgendwelche Cutter sehr wahrscheinlich reihenweise gekündigt hätten. Ich bin miserabler Vorleser, also wirklich. Und von daher ist schon besser, das nicht zu tun. Und es gibt Leute, ich habe mal irgend so einen Typen im Kryptobereich, weiß nicht mehr, wie der heißt, so ein Österreicher, der irgendwie in Singapur lebt, wie heißt denn der nochmal? Hosp.
Kennst du den? Ah, der. Kenne ich.
Dr. Hosp, glaube ich sogar.
Ja, ich sollte mich auch jetzt immer Professor Doktor nennen.
Aber, schillernder Charakter, auf jeden Fall im Kryptobereich. Ich glaube, man kann Scams sagen, weil auch die BaFin ihn sogar gerügt hat für das, was er gemacht hat.
Ich dachte, das war nur wegen einer Adresse, weil die irgendwie in Singapur, in Deutschland was angeboten haben, aber ich habe den zu wenig verfolgt. Ich weiß bloß auch, du hast recht, es gibt zumindest Vorwürfe, ob die stimmen oder nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Okay, aber er hat ein Buch rausgebracht und er hat selbst vorgelesen und da habe ich mal reingehört und ich muss das abbrechen, einfach nur weil er es vorgelesen hat und es geht halt einfach nicht. Also ich kann mir das nicht anhören und es gibt halt Leute, die professionelle Leser sind und deswegen dachte ich mir, komm, lass gute Leute ihren Job machen und dann erspare ich die akustische Beleidigung meinen Zuhörern.
Jetzt habe ich aber eine Frage. Ich würde ja auch gerne so ein Audiobuch noch machen. Soll ich das selber vorlesen? Das war eigentlich schon mein Gedanke.
Ja, wenn du Bock hast, also mein Kompromiss war gewesen, das Vorwort. Ich habe das Vorwort eingesprochen und dann hat der Autor, wir haben doch ein schönes Casting gemacht, also wir haben uns verschiedene Leute haben so Passagen vorgelesen und so weiter, ja. Aber up to you, also wie du Bock hast, du kannst natürlich gerne einsprechen oder auch nicht. Ich bin großer Audiobuch-Fan, von daher stehe ich wirklich auf gute Qualität, gut gelesen und so weiter. Das Problem bei deinem Buch könnte wiederum sein, dass da Passagen sind, die halt auf eine gewisse Art und Weise, also da könnte eventuell ein professioneller Leser drüber stolpern, also Vorleser. Genau. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich habe das Buch ja nicht. Denn im Gegensatz zu Markus, der direkt Shut Up and Take My Money geschrien hat und ein Buch bestellt hat, habe ich ja noch kein Influencer-Exemplar gekriegt. Also wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, dann wäre das der, doch einfach mal Bücher an Influencer zu verschicken und die machen dann Stories dazu, kostenlose Promo, was gibt's Besseres?
Genau, aber deswegen habe ich es mit Absicht ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich bin da irgendwie ganz komisch, weil ich dachte mir, wenn ich jemandem ein Buch schicke, dann ist da natürlich immer so gefühlt diese Erwartung mit dabei, hey, mach eine Story dazu. Und ich wollte da niemanden in so eine Situation bringen, vor allem dich nicht, dass du dann sagst, jetzt schick dir mal dieses Buch und mache ich da. Dachte ich mir, ich lasse es lieber sein, aber ich werde dir eins schicken. Ich habe gestern eins vorbereitet, es wird auch in Kürze rausgehen.
Da machst du auch so ein paar Karten dazu, wo du dann schreibst, bitte auf keinen Fall eine Story machen. Wer eine Story macht, wird abgemahnt. Wegen den Coverrechten, die dürfen nicht in der Story erscheinen.
Die Wochenhighlights.
Na gut, anyways, wir haben jetzt eine Viertelstunde über Buch geredet.
Ja, lass mal das. Ich muss da was anders erzählen. Wie würdest du das aussprechen?
Hermes.
Genau, jetzt kommt's. Hermes. Weißt du, von wem ich das gelernt habe?
Es kommt drauf an, wer, also
jetzt kommt nicht drauf an. Es kommt nicht drauf an. Der Bekleidungshersteller, die Bekleidungsmarke.
Okay. Hermes. Das ist Hermes.
Nee, Hermes.
Okay.
Das habe ich gelernt vom Potsu. Der Potsu hat es nämlich letzte Woche im Alles auf Aktien-Podcast gesagt. Der Gründer von Hermes war tatsächlich anscheinend Deutscher aus Krefeld. Okay. Und ursprünglich hat man dem seinen Namen auch ohne dieses Apostroph-Dings da aus dem Französischen geschrieben. Ja,
aber das Apostroph ist drauf. Im Markennamen ist das Apostroph.
Ja, jetzt schon. Aber es ursprünglich beim Gründer anscheinend in seinem Namen nicht, sondern anscheinend war der Gründer, hieß einfach Hermes. Und dann hat er sich, weil er wohl auch Teil Franzose Abstammung war, als er dann nach Paris gegangen ist, dann hat er irgendwann diesen Apostroph eingeführt.
Okay.
Aber jetzt könntest du sagen,
er möchte, dass seine Marke schon Hermes ausgesprochen wird.
Ich fand,
wie wir sagen, in Elsass-Lothringen müsste man Deutsch sprechen, weil war mal Deutsch.
So ungefähr, ja. In Elsass-Lothringen, so gut habe ich im Geschichtsunterricht aufgepasst. Das ist ja, da ging ja oft hin und her. Deswegen lasse ich das Thema jetzt mal.
Ist ein Running Gag zwischen Deutschland und Frankreich. Deswegen.
Ich weiß.
Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, haben ihre französischen Freunde mal zu mir gesagt, du hast zwar Marie, also meine Frau, du hast zwar Marie bekommen, aber Elsass-Lothringen bleibt bei uns. Dann habe ich gesagt, okay, fair point.
Ich kenne auch viele Leute, Deutsch und Franzosen, die da heute noch Kommentare machen, jedes Mal immer irgendwie, aber ihr gebt uns erst Elsass-Lothringen zurück.
Aber du machst dich da nicht nass.
Ich halte mich da raus, ich bin ja kein Saarländer.
Gut. Okay, dann, was haben wir noch? April-Scherz. Ich habe ihn tatsächlich nicht verstanden, erklär mal.
Ja, ich fand den Witz gut. Also anscheinend hat ein Politiker, der Michael Bloss heißt, was ziemlich witzig ist, weil wir einen Lehrbeauftragten haben von der Commerzbank, der auch so heißt. Und dann dachte ich erst, wie ich es in der Zeitung gelesen habe, Aber nee, ein Politiker hat einen Tweet losgesendet am 1. April. Und ich glaube, das war ein April-Scherz. Nämlich schreibt er, die Preise sinken weiter. Die Inflationsrate ist im März auf dem niedrigsten Stand seit knapp 3 Jahren.
Jetzt habe ich den Scherz verstanden. Okay, sorry. Hab unachtsam gelesen. Ja. Die Preise sinken, die Inflation sinkt. Alles klar.
Genau, richtig. Und dann natürlich direkt, das muss man echt sagen, finde ich ein gutes Feature auf X-Twitter, was, glaube ich, erst gibt, seit der Elon Musk da am Start ist, nämlich diese Community Notes. Also es können quasi anscheinend, du kannst jeden Tweet kommentieren und wenn ganz viele Leute das liken, dann erscheint der unter deinem Tweet. Und was halt früher der Fact-Check war, wird quasi jetzt von der Community gemacht. Und dann drunter der Kommentar, eine sich abschwächende Inflation bedeutet nicht, dass die Preise sinken. Worauf der Politiker dann auch korrigiert hat, dass er den Preisanstieg meinte. Allerdings hat dann Michael Fratscher direkt in dieselbe Kerbe geschlagen. Einen Tag später gepostet, die Inflation ist erneut gesunken. Doch Vorsicht, eine geringe Inflation bedeutet nicht, dass die Preise sinken, sondern lediglich, dass sie nicht mehr steigen. Aber 2,2% Inflation ist ja schon weiter eine Preissteigerung. Also es scheint irgendwie niemand so verstanden zu haben, wie das mit der Inflation funktioniert. Oder keiner will es verstanden haben.
Ja, aber der Fratscher hat es doch richtig gesagt, oder?
Nee, der sagt, eine geringe Inflation bedeutet nicht, dass Preise sinken, ist richtig, sondern das ist lediglich, richtig. Dass sie nicht mehr steigen. Das ist nicht richtig.
Ach so, ja, das wäre eine Inflation von null. Okay, ja.
Genau.
Ja, verstehe.
Die steigen ja schon weiter.
Genau. Und dann hast du noch rausgefunden, dass 2,2% so ein bisschen Augenwischerei ist.
Ja, genau. Ich habe mir dann mal irgendwie die Mühe gemacht und dachte mir zum Spaß, wir gucken uns das mal an. Und was du ja immer in den Inflationszahlen siehst, in den Headlines, sind die Jahresdaten, also quasi immer auf die letzten 12 Monate gerechnet. Und das kann jetzt aber schon eine irreführende Zahl sein, wenn zum Beispiel da ein besonders starker Inflationsmonat rausgefallen ist und vielleicht ein starker Deflationsmonat mal drin ist. Und wenn du zum Beispiel die Eurozonen-Headline-Inflation anguckst, nicht die deutsche, die haben jetzt alle die Deutschen kommentiert, aber ich interessiere mich nicht für Deutschland. Who cares, genau. Dieses viertgrößte Land im Terms vom BIP, who cares? Nee, Spaß, drittgrößtes immer, ja, glaube ich, kurzzeitig. Jedenfalls, die Eurozonen-Headline ist bei 2,4%. Ja. Und jetzt könntest du sagen, ist doch eigentlich super. Aber wenn du dir quasi anguckst, wie sich die letzten Monate entwickelt hat, dann stellt man irgendwie fest, dass die vor allem der Februar und März relativ krasse Monatszahlen waren. Und wenn du jetzt nur die letzten beiden Monate nehmen
also
würdest.
Februar und März bedeutet, also zum Beispiel Märzinflation bedeutet, wie haben sich die Preise im März im Vergleich zum Februar entwickelt und nicht zum März des Vorjahres.
Genau. Und da stellst du eigentlich fest, dass wir November hat man eine ziemlich krasse Deflation und seitdem ist eigentlich dieses Monatsmaß am Steigen. Wenn du einfach die letzten 2 Monate analysierst, würdest du bei 11% Inflation rauskommen. Okay. Was ziemlich krass ist, und es sagen natürlich auch viele, ja, so Einmaleffekte und das ist speziell Anfang des Jahres, so ein Januar-Effekt, kann man auch durchaus belegen, dass das so ist. Aber es fällt auf, dass zumindest auf kurze Sicht die Inflation wesentlich dramatischer erscheint, als das bei diesen Jahresdaten wirkt.
Muss man jetzt dazu sagen, das kann so jemand wie Marcel Fratscher natürlich nicht wissen. Er ist ja kein Volkswirt.
Er ist Anleger.
Sorry. Er ist was, Anleger?
Nee, er hat mal eine gute Prognose abgegeben. Tatsächlich, wirklich ernsthaft. Vor Anfang 22, glaube ich, hat er gesagt, er glaubt, dass der Markt weiter fällt. Und ich habe damals so einen Beitrag gemacht. Ja, er investiert nicht. Er sagt, er glaubt aber, dass der Markt weiter fällt. Und dann hatte ich mir halt PE-Ratios und so angeguckt und meinte, ja, ist schon unrealistisch, was er da forecastet. Aber genau so kam es. Aber er investiert, glaube ich, bis heute nicht, weil er immer sagt, er glaubt, für ihn ist der Markt immer noch zu teuer und deswegen investiert er nicht.
Put your money somewhere else where your mouth is.
Genau.
Das ist ein Klassiker. Okay, ja, spannend. Nein, es war jetzt kein Hate gegen ihn. Sehr gut. Ansonsten haben wir wieder ein Scammer-Gewinnspiel, ein Gewinnspiel gefunden im Internet. Großartig. Ich fand das eine großartige Marketingaktion, die dafür sorgen soll, dass eine große PR-Welle schlagen soll. Und wir springen natürlich auf diesen Zug voll auf, denn so ein Bait ist natürlich was für uns. Und zwar kann man bei Gerd Kommer jetzt eine Rolex gewinnen. Ihr habt richtig gehört, eine Rolex Submariner kann man gewinnen, wenn man dort Kunde wird. Wenn man dort investiert, genau. Ach geil, es gibt sogar ein Video, wo diese Rolex neben ihm sitzt und er die zeigt.
Oh geil, ich sehe es gerade. Wahnsinn. Das sieht ja echt aus wie ein Scammer.
Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das waren deine Worte. 48.000 Aufrufe hat das Video schon, also auf seinem Kanal. Was sonst im Schnitt, ja, er so um die 5.000, 6.000 hat. Also schon gut. Wobei ein Brett hat er abgeliefert. 437.000 der ETF von Gerd Kommer sei investiert. Ach so, okay, das war dann das Werbevideo. Du hattest ja wahrscheinlich Werbebudget draufgepackt. Deswegen ist es höher.
Der erste Kommentar direkt auf YouTube. Ist das ein verspäteter April-Scherz? Jahrelang der Begriff der Seriosität und jetzt ein Rolex-Gewinnspiel. Bitte nicht von Karl S. inspirieren lassen.
Es wurde aber am 3. April hochgeladen. Ja, ich bin mir relativ sicher. Also,
das ist ein Gag, oder? Das ist ihm bewusst, dass das so als Gag rüberkommt, oder?
Nee, das ist, glaube ich, Absicht. Also es gibt ein Newsletter.
Ja, genau, Absicht, meine ich ja.
Ach so,
ich bin bewusst, natürlich. Dass es so ein bisschen satirisch rüberkommt. Das finde ich geil.
Na klar. Die sind sympathisch. Ja, der hat ja ein richtig gutes Team, also hinter sich. Also ich glaube, Gerd Kommer selbst hätte da keinen Bock drauf. Von daher fetten Respekt an sein Team, die ihn dazu gebracht haben, da mitzumachen. War, glaube ich, nicht obvious. Aber ja, ist gut, finde ich gut. Die Frage ist, wie wirst du dort Kunde? Sehr wahrscheinlich über den Robo oder in der Vermögensverwaltung. Den ETF zu kaufen reicht vermutlich nicht, oder? Sonst würde ich das machen. Sonst würde ich seinen ETF kaufen, kurz einen Nachweis rüberschicken, dass ich den habe und dann müssen wir uns mal informieren. Also Leute, wer eine Rolex haben will, bei Gerd Kommer schauen.
Du musst, hier steht's, ein GKC-Portfolio machen. Ist das nicht der ETF? Das ist wahrscheinlich die Vermögensverwaltung, oder?
Gerd, C steht für Capital und jetzt keine Ahnung, was das eine, also es gibt Gerd, Invest und, ein GKC-Pad, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Nee, hier, jetzt ist Scalable. Gerd, Capital ist eine Marke, unter der die Scalable Capital Finanzportfolioverwaltung
anbietet. Ah, das ist der Robo, sein Robo, okay.
Okay, und jetzt müssen wir die Werbung von Scalable einblenden.
Ja.
Ich sag das immer und irgendwann kommt sie dann auch zufällig mal in dem Moment.
Johannes hat das schon so geschnitten.
Ja, einmal hat es geklappt, genau.
Aber in Minute 23 ist ein bisschen spät. Gut, wir müssen weiter. Goldman hat Ärger. Was hat Goldman verbockt?
Wollen wir nicht erst das andere machen oder willst du das andere hinten?
Ach so, sorry. Ja, der graue Kapitalmarkt wird kleiner. Ja, ja, erzähl.
Also, das meinte ich auch nicht. Wir haben so einen Audioclip, den wir spielen müssen.
Ach ja, okay. Mann, jetzt haben wir so viel geteasert. Na gut, ich würde mal sagen, wir haben eine bezahlte Partnerschaft. Vielen Dank für den großen Check, den ihr uns rübergeschoben habt, an die Mauerstraße, die hier einen 3-minütigen Werbeslot gebucht haben, um ihre Meme-Stock zu pushen. Ich spiel's mal ab.
Moment, ganz kurz, vorweg will ich zumindest wirklich betonen, es ist nicht gelogen, ich habe mir das noch nicht angehört. Ich höre es jetzt ersten Mal und ich habe wirklich nicht angehört. Ich bin mega gespannt.
Deswegen hast du das in unsere Gruppe ja reingespammt, dass ich mir die 15 Varianten, die sie geschickt haben, mit Disclaimer, ohne Disclaimer, mit Sound, ohne Sound, dass ich mir das alles anhören muss. Und okay, verstehe. Na gut, dann enjoy, sind 3 Minuten, 3 Minuten Mauerstraße Reddit-Channel. Dankeschön.
Hallo liebe MyMyStock-Enthusiasten, Taschenhalter und solche, die es in der Zukunft gerne werden wollen. Wir wurden letzten Samstag von der menschgewordenen KI der ETF-Industrie, dem ach so adligen Thomas von Finanzfluss und unserem Lieblingsprofessor und ehemaligen Ehrenemittenten aufgefordert, euch über das Reddit-IPO aufzuklären. Da wir die Bude zwar selbst jeden Tag nutzen und all unser Unwesen drauftreiben, aber Useless Spätz, das ist der CEO von Reddit, nicht besonders mögen und die Bewertung als extremst teuer empfinden, haben nur äußerst wenige Benutzer die erste öffentliche Offerte bespielt oder sind sogar noch weiter gegangen und haben tatsächlich Stöcker gezeichnet. Um euch trotzdem irgendwie auch nur halbwegs einen Mehrwert zu liefern, sind wir im massiven Delirium und vielleicht auch klein wenig im Vollsuff auf die erste Google-Suchanfrage eingegangen und haben diese bis in die letzte Fußnote geprüft. Unsere völlige Sorgfalt stellt dabei selbst die Kabelkarte-Investition von Halbgott und deutschem Kultmanager Dirk Müller in den Schatten. Nach einem Rekordumsatzquartal und einem Marktumfeld, welches endlich wieder größere Nachfrage bei Erstzeit gewährleistet, ging Reddit letzte Woche an die Börse. Das war das größte IPO eines Social-Media-Unternehmens seit 2019. Der Zuteilungskurs war mit $34 am absolut obersten Ende der Zuteilungsspanne. Das überrascht eigentlich. Schließlich hat Reddit in den letzten 20 Geschäftsjahren noch kein einziges Mal einen Gewinn erzielt. Zwar konnte man letztes Jahr im stärksten Jahr der Geschichte die Einnahmen pro Benutzer auf ganze $3,42 steigern. Dies entspricht leider trotzdem nur 10% dessen, was Branchenführer Meta erwirtschaften kann. So machte Reddit trotz einem äußerst starken Firmenjahr letztes Jahr trotzdem einen Verlust von $90,8 Millionen. Dabei ist es ja nicht so, als würde es der Sohn einer Sexarbeiterin Useless-Spätz nicht versuchen. Reddit verkauft Werbung, was aktuell die Haupteinnahmequelle darstellt. Zusätzlich soll in Zukunft noch Geld verdient werden, indem man Daten für Trainingsmaterial für KI verkauft. Dazu gab es erst kürzlich einen Deal mit Google. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis uns Chatbots beleidigen, trollen und auf unsere ach so seriösen Fragen mit einer Gegenfrage antworten. Der negative Geldstrom von Reddit in den letzten 20 Jahren bedeutet selbstverständlich für uns als seriöse, routinierte Privatinvestoren, dass wir keine Free-Cashflow-Modelle auf Grundbasis der Arbeiten von Professor Benjamin Graham, dem Dean of Valuation oder Martin Shkreli bauen können. Das ist für uns als seriöse Investoren natürlich schlecht und deswegen sehen wir auch von einer Investition in der Reddit-Aktie größtenteils ab. Wir beschäftigen uns viel lieber mit seriösen, altbewährten und gewinnbringenden Geschäftsmodellen. Beispiele dafür wären zum Beispiel moldawische Premium-Weinhersteller oder eine ukrainische Eisenerzbumsbude. Oder wir sind noch seriöser und gehen in die Marktwirtschaft und hedgen uns gegen eine KI-Blase, zum Beispiel mit Futures auf chinesische Hühnereier. Also die letzten Worte von uns, bleibt stabil und grün bei Stießung.
Sehr gut.
Ich habe jetzt extra nachgeguckt, der CEO heißt tatsächlich U/Spez, das ist quasi irgendwie sein Username auf Reddit.
Aha.
Steve Huffman.
Okay, okay.
Um das vielleicht aufzuklären.
Also hier Mauerstraße geht nicht in Reddit rein. Schade, ich dachte, dass ihr so wertlose Stocks wie GME und Nokia und Co. kaufen. Naja.
Aber was mir jetzt fehlt, sind die WKNs von den Produkten, die sie danach genannt haben. Also moldawische Weinbude finde ich schon mal interessant.
Ja.
Wo WKN? Passt vielleicht gut zu den schwedischen Kindergärten.
Ja, können wir mal rausfinden. Und gehebelte chinesische Hühnereier als Schutz gegen eine KI-Blase. Das wäre aber echt mal interessant, die Absicherung gegen KI-Blase, das fände ich mal interessant. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Nvidia Short, aber willst du wahrscheinlich nicht machen.
Ja, stimmt. Okay.
Man Group sagt irgendwie Kupferlong, weil Kupfer brauchst du irgendwie für Datenzentren. Aber das ist ja keine Blase dann, sondern das wäre ja eher positiv. Also du setzt
drauf, ja. Okay, na gut. Also, weiter geht's.
Schwierig.
Grauer Kapitalmarkt, schwierig.
Der graue Kapitalmarkt wird kleiner. Sie haben mich jetzt vorhin als Ehrenemittent vorgestellt. Ehrenemittent ist meiner Meinung nach die HSBC und nicht Goldman. Also von Goldman habe ich schon lange keine Produkte mehr gekauft habe. Die HSBC wird immer von Reddit als Ehrenemittent bezeichnet, weil die irgendwie, ich weiß es wirklich nicht, angeblich hätten sie mit die stabilsten Preise, ob das so stimmt, ich weiß es nicht, aber das ist halt dieses Saying dort.
Ehrenemittent,
Dafür ist der Begründer des grauen Kapitalmarkts in Deutschland, Thomas, der Begründer des grauen Kapitalmarkts in Deutschland, die Citi, die, glaube ich, die ersten Optionsscheine damals gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche, hört auf.
Okay.
Die Citi stellt das Optionsscheingeschäft in Europa ein. Und das kam relativ überraschend vor 2 Tagen, glaube ich, über die News-Ticker.
Okay. Interessant ist ja, dass Optionsscheine per se gar nicht überall erlaubt sind. Ne? Also in den USA kannst du zum Beispiel gar keine Optionsscheine handeln.
Ja, dafür kannst du in den USA als Privatanleger Zero-Day-to-Expiry-Options handeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt viel besser ist für den Anlegerschutz, aber ja, also es stimmt richtig. Deutschland ist da eigentlich mit einer der größten Märkte. Ich glaube, was auch noch groß ist bei den Zertifikaten zumindest, ist so Hongkong und so. Mhm. Weil die Chinesen ja auch gern bei jedem Zock dabei sind. Mhm. Aber ja, ist richtig. Deutschland dürfte, glaube ich, in der EU der wichtigste Markt sein für diese Dinge.
Ach, gibt es andere EU-Länder, wo das autorisiert ist? Ich glaube, Niederlande sind sie auch verboten, oder?
Nö, Niederlande, keine Ahnung, da müsste was Neues passiert sein. Die ABM AMRO, die Turbos von denen hatten wir früher bei Goldman gemacht. Also, das ist, glaube ich, Niederländer. In Frankreich gibt es meines Wissens. In der Schweiz gibt's größere Zertifikate-Teams, in Großbritannien. Mhm. Aber gut, glaube fast vom Umsatz her ist der deutsche Markt der wichtigste. Aber erzähle ich vielleicht jetzt eine Geschichte, die schon 10 Jahre alt ist. Deswegen, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Jedenfalls, die Citi hört auf. Eine Schweigeminute sollten wir dafür einlegen.
Genau.
Das war's. Danke für die Schweigeminute.
Was mich tatsächlich wundert, ist, dass ich seit 19 Minuten auf einen Schrei von dir warte. Das zum Thema Schweigeminute. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, dass vor 19 Minuten eigentlich hätte was passieren sollen, was dich in Aufruf versetzt.
Ja, Scheißdreck. Ich bin einfach genial. Arbeitsmarktdaten, Thomas, let's do. Hast du dich schon rausgesucht? Wie schaut's aus?
Ich weiß ja nicht mal, wo man die finden kann.
Beim
Walter, Arbeitsamt.com für amerikanisch.
Das ist richtig, aber beim Walter Bloomberg muss ich natürlich ewig weit zurückscrollen. Wo ist der Walter?
Ewig weit zurück, ja. 19 Minuten ist nämlich viel passiert.
Ja, es ist wirklich, beim Walter passiert in 19 Minuten viel. Nee, der Walter hat es gar nicht gepostet. Jetzt wird es
kritisch. Jetzt sind sie, vielleicht ist der Arbeitsmarkt einfach egal. Meine Theorie von since ever.
Hör auf, nein, der Arbeitsmarkt ist mega wichtig. Hier. So, also, Non-Farm Payrolls erwartet im Konsensus 214.000, 303.000 neue Jobs sind geschaffen worden. Wie jedes Jahr, jeden Monat mehr Jobs als erwartet. Und die Monate zuvor, ich habe die genauen Zahlen nicht zur Hand, wurden nach unten korrigiert. Auch wie immer im Superwahljahr ganz normal, dass das Arbeitsministerium gute Zahlen zeigt und sie dann heimlich schnell wieder ausbessert. Mhm. Arbeitslosenrate wurde bei 3,8 erwartet. Bei 3,8 ist sie reingekommen. Und also die Lohnzuwächse
für den Markt, richtig?
Ja, beziehungsweise eigentlich langweilig, weil die Lohnzuwächse bei 3,3 erwartet, kam bei 3,3 rein, auf Jahresbasis 4,1, kam bei 4,1 rein. Der Markt reagiert eigentlich gar nicht. Good. Minimalst. Kurz down, dann kurz up und jetzt flat.
Okay.
Ja, das war's eigentlich. Der Dollar ist stärker.
Der Dollar ist weiterhin der Dollar.
Der Dollar ist stärker. Weißt du, was am geilsten war? Das muss ich kurz sagen. Sag mal später beim Marktzeug. Jetzt machen wir erstmal was anderem weiter. Entschuldigung.
Hey, ich dachte, vielleicht müssen wir zum Marktzeug mal übergehen, weil wir haben so viele Punkte heute. Aber okay. Reden wir über Wohnungen bei Aldi. Hast du bei Aldi eine Wohnung gekauft?
Nee, aber ich fand es spannend, weil erstens muss man bei der Gelegenheit sagen, wir rücken unserer Aldi-Aktion näher. Wir haben mittlerweile 9072 Abonnenten auf YouTube und bei 10.000 verlosen wir ja was.
Stimmt, genau. Für die neu dazugekommenen Zuhörer und Zuhörerinnen, bei 10.000 Abonnenten auf YouTube, also das Abo da, verlosen wir abhängig davon, welche eure nächste Aldi-Filiale ist, wenn sie eine Aldi-Süd-Filiale ist, dann geht ihr mit Holger essen, wenn sie eine Aldi-Nord-Filiale ist, außer Saarland, dann geht ihr mit mir essen. Nee, umgekehrt. Also Saarland ist ja Aldi-Süd, aber wenn es eine saarländische Filiale ist, dann mit mir. Genau. Genau. Das war unsere Wette. Von daher fleißig abonnieren lassen und eure Settings so einstellen, dass man sehen kann, wer die Abonnenten sind, weil manchmal wird das versteckt. Gut, also bei Aldi gibt es Wohnungen zu kaufen. Ja. Ist ja normal. Ich meine, wenn Wohnungen teurer werden, muss man halt zum Discounter greifen.
Muss man zum Discounter gehen. Das habe ich mir eben auch gedacht. Das Haus in Neuseeland können wir uns ja nicht leisten. Als Ausländer darfst du ja eh nicht.
Ja.
Und dann beim Aldi, das fand ich eine witzige Überschrift im Handelsblatt hier und hatte es tatsächlich schon längere Zeit irgendwo mal gelesen, dass Aldi mehr und mehr auf den Filialen drauf Dinge bauen möchte, aber das Argument hat sich mir bisher nicht erschlossen, jetzt tut es das. Es sei wohl immer schwerer, Baugenehmigungen für neue Märkte zu bekommen und dementsprechend pitcht Aldi jetzt und sagt, ja, wir bauen ja nicht nur den Markt, sondern wir klatschen da auch Wohnungen obendrauf, bezahlbaren Wohnraum und deswegen dürfen wir doch bitte unseren Markt runterbauen.
Ach, die verkaufen die Wohnung an sich. Ich dachte, die machen einfach ein Maklergeschäft, weil bei Maklern ist es ja wichtig, dass die sehr local sind. Du willst ja in der Regel, suchst du ja nach Immobilien in der Nähe von da, wo du bist. Und deswegen dachte ich, ein Aldi ist ja immer in der Nähe und deswegen machen die jetzt noch Makler mit. Aber es sind deren Wohnungen. Die bauen Wohnungen mit und okay.
Krass. Also keine Ahnung, ob mit einem lokalen Bauunternehmer hier als Beispiel jetzt bauen sie das zusammen. Ich weiß nicht, wie genau die Financials dann sind. Aber Benko? Es geht ihnen wohl.
Benko?
Du, ist nicht nur
Benko. Einem lokalen österreichischen Bauunternehmer.
Es gibt auch andere. Hier, weiß nicht, ob du kennst, die D.I.I. Deutsche Immobilien Invest. Kennst du die? Die hat auch so schöne geschlossene Immobilienfonds angeboten, wo dann vor allem so Stiftungen und Pensionsfonds und dergleichen investiert haben. Die sind jetzt alle irgendwie insolvent, wollen teilweise, dass die Anleger Geld nachschießen. Mhm. Und die Managementgesellschaft selber ist jetzt auch insolvent.
Okay, ja, klassisches Immobiliengame.
Ja.
Ja.
Eigentlich ein bisschen in Richtung Private Equity, können wir später diskutieren. Hast du ja, glaube ich, was gefunden. Also Aldi Süd baut irgendwie diese Wohnungen über die Filiale und damit pitchen sie sozusagen auch ihre Baugenehmigung. Das fand ich relativ clever. Und ist auch praktisch, wenn du direkt über dem Supermarkt wohnst. Kannst auch schnell einkaufen gehen.
Das ist halt ein Businessmodell ein bisschen anders, ne? Weil normalerweise haben die ja ein negatives Working Capital. Also, wobei vielleicht kombiniert sich das ganz gut. Also
Aldi?
Die haben, die kriegen ja erst die Ware geliefert, dann verkaufen die das Zeug, kassieren vom Kunden direkt ab und dann mit, keine Ahnung, ein paar Wochen oder je nachdem, wie sie verhandeln, Monaten Verzögerung, zahlen sie halt erst die Rechnung an ihre Lieferanten.
Ja.
Dadurch hast du ein negatives Working Capital, was.
Ist bei Apple auch so.
Was das Cashflow-Statement geil findet. Ach echt, zahlt Apple auch erst später. Na, das ist ja cool.
Ja.
Und bei Immobilien ist ja genau das Gegenteil. Die musst du ja vorfinanzieren. Wenn du sie baust, brauchst du erstmal die Kohle. Von daher ist das vielleicht eine gute Synergie.
Um das auszugleichen.
Ja, genau. Vielleicht nutzt du dann das eine, um das andere vorzufinanzieren. Aber ich
bevor jetzt übrigens jemand in Deutschland so einen Hals kriegt, das kann nicht sein, das Working Capital ist doch gar nicht negativ. Ich glaube, du meinst die angelsächsische Definition von Working Capital, die dann wirklich nur Forderungen, Inventory und davon die Verbindlichkeiten abzieht. Im klassisch deutschen Working Capital ist auch die Cash-Position anteilig davon. Und da hast du normalerweise keine negative. Aber bei dieser angelsächsischen Definition, haben wir witzigerweise diese Woche in der Vorlesung gemacht, ist
IFRS. Ich beziehe mich auf IFRS.
IFRS, genau. Da ist es so, wie du sagst. Und da ist es dann negativ. Und bei Apple eben auch.
Sehr gut. Dann Immofonds. Was gibt's bei Immofonds? Immofonds wollen die Leute nicht mehr, Geldabflüsse. Warum investiert man sein Geld überhaupt in Immofonds? Spätestens seit 2008 sollte man davon geheilt sein.
Weil, und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, nicht bei mir selber, aber bei, sagen wir mal, Anlegern, die ich kenne, da ein Argument, was viele ranziehen, ist, es sei ja nicht so volatil wie Aktien.
Geil.
Ja, genau. Also dasselbe Grund, warum die Leute in Private Equity investieren. Und ich hatte ja immer als Beispiel in meinen Veranstaltungen den Cartella Max genannt. Das ist so ein Immobilienfonds, der vor allem Immobilien in München erwirbt. Mhm. Der, glaube ich, gar nicht immer so ein schlechtes Produkt ist und war. Und da konntest du aber wirklich schön sehen, der war nämlich auch börsengehandelt. Du konntest dann die Preise sehen, und das ist das, was ich dir hingeklatscht habe, in Blau, was die Fondsgesellschaft sagt, was die Immobilien angeblich wert seien, und dahinter den Aktienkurs. Und was man schön sehen konnte und was sicherlich auch die Begründung für die Pleite von dieser anderen Immobilienmanagementgesellschaft ist, viele Anleger haben das halt gekauft, weil es stabil wirkt, weil es immer nur gestiegen ist, mega gute Sharpe-Ratios, teilweise 10er Sharpe-Ratio oder was hatten wirklich diese Immofonds. Und der Markt hat aber
Rendite durch Risiko,
genau,
ne?
Also ja, Entschuldigung, Rendite durch tägliche Schwankung, genau. Mhm. Und da der nicht schwankt oder immer nur nach oben geht und wenig, kam da eben immer ein gutes Sharpe-Ratio raus. Und seit Ende 22 hat der Markt es halt verstanden, dass Immobilien unter steigenden Zinsen leiden, hat diese börsengehandelten Vehikel, Vonovia und Co. oder eben auch die Cartella Max an der Börse Hamburg, schon abverkauft. Mhm. Und die Emittenten, die Fondsanbieter, haben sich teilweise bis Mitte 23 gewindet und wollten keine Net Asset Values nach unten anpassen, haben das aber jetzt angefangen. Mhm. Weil wenn es mit dem Cashflow nicht mehr funktioniert im Fonds, dann kannst du es halt auch immer nicht mehr begründen, warum das Ding weiter nach oben geht. Mhm. Und ich habe es eben von anderen Anlegern im eher so semi-institutionellen Bereich erlebt, dass die sich viel mit Immofonds zugeladen haben und jetzt teilweise von diesen Immofonds kommt, ja, wir sind ja eigentlich insolvent, also musst jetzt nachschießen oder wir machen einen Fire Sale und dann kannst dich freuen, was du dann plötzlich für ein Net Asset Value realisierst. Genau, genau.
Ja. Tja, dann shiften wir jetzt doch einfach das Immobilienportfolio in Private Equity von einem
Illiquide
ins andere Illiquide. Ja, ist eine Idee. Könnte eine Tendenz sein. Okay, aber der Chart ist auf jeden Fall sehr gut ersichtlich, weil wir haben ja schon mehrfach hier im Podcast darüber diskutiert, ob man jetzt diesen krassen Abschlag, also mit den ganzen börsengelisteten Immobilienbuden à la Vonovia und Co. und auch hier Cartella Max, gab es ja Abschläge von bis zu, ich glaube, 70% oder so.
Ja.
Und jetzt schreiben sie halt langsam den Wert der Immobilien runter. Ich kann, gut, du kannst auch über in der Presse lesen, deutsche Immobilien auch im 2023 noch an Wert verloren.
Ich glaube, wir können diesen Chart auch in die Shownotes packen. Ich glaube, verlinkt. Der ist bei, genau, Comdirect ist nämlich echt eine gute Website, weil wenn du da Vergleiche anstellst, dann wird es direkt, ja, passt. Dann wird es direkt in die URL geschrieben und dann kannst du es auch anderen Leuten schicken. Ist mega gut. Also okay. Da ein Lob an die Comdirect. Ich bin zwar kein Kunde da, aber die Website ist super.
Ich bin auch kein Kunde mehr. Nach 11 Jahren hatte ich gekündigt. Shownotes. Perfekt. Hab's notiert. Gut, Gold läuft. Gold läuft wie der S&P auf Sicht seit 2019. Schön.
Das ist mega, gell? Weil wenn du auf Social Media gehst, zumindest mir geht das immer so, ich krieg immer so Beiträge, ja, Gold. Also es gibt ja manche Leute, die sagen, du musst alles in Gold stecken, weil wenn der Weltuntergang kommt, kannst du nur Gold essen. Und was dann gibt es andere Leute, oder Bitcoin, genau. Mhm. Und andere Leute sagen, Gold ist das beschissenste Scheiß-Assets auf der ganzen Welt. Und das Lustige ist aber, wenn du einfach mal die letzten 5 Jahre, nicht auf längere Zeit geht's, glaube ich, auch, aber das kann Google Finance nicht.
Google.
Wenn du die letzten 5 Jahre schaust, hat Gold exakt so performt wie der S&P. Ja, beim S&P kommen noch ein paar Dividenden dazu, das stimmt, also war Gold ein Ticken unterm S&P. Aber wenn du die zusammenschmeißt, siehst du auch schön, dass eigentlich Gold und der S&P teilweise zumindest negativ korreliert waren. Also ich glaube, wenn du ein 50% der Portfolio aus S&P und Gold gemacht hättest, was ich jetzt niemandem empfehlen würde, was ziemlich krank ist.
Selbe Rendite, aber weniger
Schwankung. Genau, selbe Rendite, aber weniger Schwankung. Zumindest in den letzten 5 Jahren. Das fand ich irgendwie einfach eine schöne statistische Auffälligkeit.
Und kannst du noch Bitcoin dazu packen?
Dann hast du wahrscheinlich auch mega outperformed.
Und wie war das nochmal mit Kausalität und Korrelation?
Ich habe immer gedacht, dass Korrelation Kausalität impliziert. Dann habe ich einen Statistikkurs gemacht und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
Okay.
Und jetzt müsstest du fragen, hat dich der Kurs die Meinung ändern lassen? Dann müsste ich sagen, weiß nicht. Das ist voll der geile Statistikwitz, aber vielleicht finde ich ihn auch in der Community gut.
Ja, hoffentlich, weil ich fand ihn schlecht. Nein, Spaß. Spannend. Wir sind jetzt in der Kategorie Marktzeugs und da hast du auch noch ein anderes Portfolio gefunden, was der perfekte Hedge ist. Oder ja,
genau.
Hast du ja schon auf Insta gepostet. Fand ich lustig.
Wenn du gestern, also am Donnerstag, Entschuldigung, heute ist Freitag, bei euch ist Samstag oder später, wenn du am Donnerstag als Aktien, da teilweise
heute ist Markus Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Auch nochmal hier offiziell im Podcast.
Sorry. Am Samstag oder am Freitag
jetzt? Jetzt am Freitag.
Okay. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Markus, Happy Birthday to you. Okay, also zurück zum Thema. Wenn du ein Portfolio aus S&P 500 und Brent gehabt hättest, wärst du am Donnerstag trotz einem hochvolatilen Tag am Ende flat, weil sich beides so wirklich exakt gegenteilig bewegt hat. Der Markt war erst richtig im
Brent. Brent ist so Öl, ne? Die amerikanische Ölsorte, also kein Whisky Brent oder so sein.
Brentöl. Bei WTI hätte wahrscheinlich Ähnliches gemacht. Aber der Markt war erst so richtig gut im Plus, so fast ein Prozent. Das sieht man auf dem Chart nicht, weil der relativ dumm die Prozentzahlen ausrechnet, nicht von Close auf Close. Der Markt war fast ein Prozent im Plus und dann kamen zwei Sachen. Erstens kam über die News-Ticker, dass Israel, wo alle Botschaften auf der Welt, High Alert, weil Iran Vergeltungsaktion angekündigt hat. Weil ich glaube, Israel hat vorher eine iranische Botschaft in Damaskus bombardiert oder so, aber ich verfolge es nicht mehr. Weil
echt? Okay, krass, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ich könnte, wenn ich mir das ganze Leid und Sterben auf der Welt anschaue, dann wäre ich depressiv. Deswegen schauen wir nur noch den Markt an. jedenfalls war kurzzeitig die Angst massive Eskalation im Nahen Osten und Brent ist nach oben geschossen und Stonks natürlich entsprechend nach unten. Mehr Öl, Preis, Inflation, bla bla bla. Und zeitgleich, und das fand ich am witzigsten, steigende Zinsen, genau, weil zeitgleich kamen Herr Kashkari, das ist der Fed-Minneapolis-Chef, der sich über seine scheiß Lasagne aufregt, und vor allem Herr Goldsby an die Presse und haben beide angedeutet, vielleicht gar keine Zinssenkungen dieses Jahr. Maximal vielleicht zwei, hat Kashkari gesagt, geht er von aus, aber Goldsby sagte auch, vielleicht gar keine, wenn Inflation weiter seitwärts läuft. Und das hat dem Markt den Rest gegeben. Und anscheinend hat sich keiner von diesen Algos, der den Markt da intraday hoch und runter schiebt, überspitzt formuliert, mal damit beschäftigt, wer eigentlich abstimmen darf dieses Jahr, weil weder Kashkari noch Goldsby sind Voter dieses Jahr. Die dürfen gar nicht sagen, wo die Zinsen hingehen.
Okay. Ja gut, aber wenn deren Sentiment das ist, dann gibt es ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die anderen ähnlich denken, oder?
Das mag sein, richtig. Das war auf jeden Fall der Donnerstag, der war ziemlich witzig. Jetzt haben wir den Freitag, der scheint eher langweilig zu sein, Markt leicht im Plus, auch nach den Arbeitsmarktdaten. Nächste Woche wird es dann spannender, kriegen wir US-Inflation, wieder mal gleichzeitig die Fed-Minutes, die Protokolle der Notenbank und am liebsten deine Landesgenossin oder wie man so schön sagt.
Ja,
Frau Lagarde. Die verurteilte Straftäterin Frau Lagarde darf den EZB-Entscheid verkünden und rechtfertigen.
Entscheid?
Nächste Woche.
Was entscheidet die denn? Also die Zinsen einfach?
Nix, genau. Machen einfach nichts.
Also sie wird sagen, wir machen nichts, okay. Ja.
Ja, aber vielleicht sagt sie was zur Bilanz, das könnte vielleicht ein bisschen spannend sein.
Dass die abgebaut wird? Nee, dass die
wird einfach, sie ja eh, aber
dass der Abbau aufhört, sozusagen. Also dass quasi das, was an neuer Kohle reinkommt, aufrechterhalten wird. Aber das wäre ja dann
das wieder Bitcoin, noch nicht, aber
ja. Bitcoin-Thema. Weil Inflation geht weiter, alles böse und so weiter.
Ja, also in der Eurozone gibt es eher so die Bestrebungen, es gibt schon erste Artikel auf Bloomberg, die sagen, die EZB muss diesen Monat cutten, Zinsen senken, jetzt sofort. Wird sie wahrscheinlich nicht tun.
Ja gut, gerade wenn die Inflation sich ja nicht so entwickelt, wie sie sollte. Also gerade wenn du die letzten Monatsinflation anschaust, das, was wir halt eben besprochen haben und so.
Ja.
Ich habe es eher ich würde mal sagen, Loser-Karte für alle, die Festgeld gebucht haben. Wenn die Zinsen weiter oben bleiben, dann hättest du auch flexibel bleiben können in Tagesgeld. Ansonsten, ja.
Hast du Festgeld?
Nee.
Tagesgeld. Hast du Tagesgeld?
Ja.
Ja?
Ja, du nicht?
Nee.
Ja, wo sparst du denn für dein Lambo? Das Geld möchtest du doch in den nächsten Wochen, sobald Amazon deine erfolgreichen Buchsales umsetzt, möchtest du doch möglichst liquide auf der Seite haben für ein Lambo.
Ja, aber mein Geld ist tatsächlich fast komplett, also gut, es stimmt nicht ganz. Ich habe einen größeren Cashbetrag auf der Seite, den rechne ich aber nicht mit ein, der ist für andere Sachen. Und das restliche Geld, was für mich real
existiert, der interessiert mich jetzt ganz besonders, dieser Cashbetrag.
Der interessiert dich jetzt erstmal nicht. Da bin ich gerne bereit, über den Cashbetrag Dinge, die
man,
zu erzählen.
Sind das Dinge, die man nur bar erwerben kann in Parks und so weiter? Ist es dafür gedacht, das Cash?
Die in Pulverform auch verfügbar sind.
Vom Himmel schneien.
Vom Himmel schneien, Schnee im Sommer, Hollywood-Schnupfen, der Putz regnet von der Decke in der Toilette, solche Sachen.
Okay, verstehe. Dafür ist der eine Cashbetrag, den du zur Seite legst, okay. Und der Rest? Auch keinen kleinen Notgroschen oder so. Bist du als Beamter so confident und denkst dir, nee, alles raus. Ich plane auf den Cent, genau.
Ich meine, im Notfall kann ich ja immer was verkaufen. Und als Beamter hast du ja echt diesen einen Vorteil. Du brauchst eigentlich keinen Notgroschen. Hängt natürlich jetzt auch vom Sold ab oder so, aber du weißt ja quasi, das Geld kommt sowieso. Also als Angestellter verstehe ich, bei dir könnte es ja passieren, dass irgendwie dein Geschäftsführer, der Herr Krieger, sagt, Herr Kehle, sorry,
ciao. Aber ciao. Du hast den Markenfüßer wieder zu viel Bullshit erzählt, wir mussten im Nachhinein wieder zu viel cutten. Du hast unsere Sponsoring-Partner, unter anderem zum Beispiel Gerd Kommer, beleidigt, geht gar nicht.
Ist das so? Ist Gerd Kommer Sponsoring-Partner?
Der sponsert unseren Newsletter regelmäßig, ist übertrieben, aber gelegentlich, ja.
Ja, okay, gut. Dann, ja, dann passiert sowas und dann fällt bei Angestellten natürlich ein Gehalt weg und dann brauchst du irgendwie so einen Notgroschen. Als Beamter ist das halt, ist es ein bisschen entspannter. Du darfst ja dafür nicht streiken und so, aber hast, glaube ich, will jetzt nicht rumweinen. Als Beamter, glaube ich, hat man schon ganz gute Konstellation. Ich habe also auch immer keinen.
Schockiert, ehrlich gesagt. Ich bin sehr schockiert, ja. Aber gut, das muss jeder mit sich selbst vereinbaren, ja.
Du, ich kann ja immer einen Lombard-Kredit zu 7% Zinsen holen, wenn es sein muss.
Genau. Weil es nicht unsere Inhalte konsumiert. Der Notgroschen ist nicht da für Rendite, sondern um Sollzinsen zu vermeiden.
Ja, aber jetzt musst du halt gegenrechnen, wann brauchst du denn unbedingt den Notgroschen? Und wie viel Rendite geht dir verloren? Habt ihr das mal ausgerechnet, oder?
Nein, haben wir nicht. Aber die meisten Leute, ja, ich glaube, es ist trotzdem im Schnitt ein guter Ratschlag, weil den Leuten einfach
die Disziplin
fehlt. Weil den Leuten einfach die Disziplin fehlt, zu sagen, gut, dann, also ich meine, sonst gäbe es ja nicht so einen riesen boomenden Markt von Payday-Loans. Also gut, bei uns in Deutschland eh nicht, aber unser Payday-Loan ist in Anführungszeichen das überzogene Girokonto.
Wobei das hat, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt immer mit Disziplin zu tun, sondern auch mit Löhnen und Gehältern, die nicht an die Lebenshaltungskosten rankommen. Also, wenn jemand bei Goldman sowas hat, dann ja, dann ist es Disziplin, ganz klar. Aber gerade jetzt, wie wir gesagt haben, Preise steigen immer noch weiter, halt langsamer, aber die Preise sind oben. Und wenn du am unteren Einkommensniveau quasi bist, dann glaube ich schon, dass wahrscheinlich in vielen Fällen der Ganze noch so diszipliniert sein, ein bisschen was essen musste halt.
Ja, genau, aber auch deswegen ist es halt sinnvoll, Geld auf der Seite liegen zu haben, ein bisschen was, weißt du, als Puffer. Außerdem stand bei uns jetzt auch nochmal ein bisschen Arbeiten an und da muss ich ein bisschen was auf die Seite legen für Handwerker. Und wenn du halt ein Girokonto hast, wo direkt daneben das Tagesgeld ist, dann schiebst du es halt mal rüber. Heutzutage.
Außerdem ist vielleicht dein Gehalt nicht so hoch.
Das kann natürlich gut sein. Ja. Deswegen habe ich auch kein Auto.
Hast du sogar mal irgendwann gesagt beim Ritchie vor Ewigkeiten, hast du gesagt, wann du immer sparst. Und da hast du gesagt, du sparst vor allem einmal im Jahr, weil
wenn es eine Ausschüttung gibt aus der Gesellschaft.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, wie soll ich sagen? Mir geht's nicht so gut. Spaß.
Jetzt, GoFundMe.
GoFundMe, Link in der Beschreibung. Nein, alles gut. Ja gut, ich meine, als Geschäftsführer hast du den Vorteil, oder als geschäftsführender Gesellschafter, so rum, hast du ja den Vorteil, dass du ja von den Überschüssen profitierst und du kannst ja dein Gehalt selbst steuern. Von daher setzt du das Gehalt halt so an, wie das, was du zum Leben brauchst. Und die Sparleistung machst du halt in dem, was aus der Firma übrig bleibt. Wenn du davon ausgehst, das, was aus der Firma übrig bleibt, wenn deine Firma halt so relativ knapp bei Kasse ist, dann würde ich mir auch ein höheres Gehalt zahlen und privat was auf die Seite legen. Mhm. Aber genau, ja. Ich mache das dann doch lieber bei meiner Offshore-Konstruktion. Scherz.
Es ist auch vernünftiger irgendwie. Wenn wir gerade bei Gehalt sind, haben wir was vorhin vergessen. Das können wir vielleicht noch einfließen lassen. Goldman kriegt Ärger.
Ah ja, stimmt, das haben wir übersprungen. Ja, was für Ärger? Was hat DJ Solomon verkackt?
DJ Solomon hat verkackt, weil der Gewinn von Goldman im letzten Jahr ungefähr 24% gefallen ist. Also hat er sein eigenes Gehalt auch um 24% angepasst und entsprechend erhöht. Und es war
nein, no way.
Doch, es war beides 24%. Das war mega geil, die News. Da gibt es jetzt anscheinend ein paar Aktionäre und Aktionärsgruppen, die da aufrufen auf der Versammlung, bitte nicht das Compensation Package abzulehnen. Weil es tatsächlich schwer rechtfertigbar ist, warum DJ Soul 24% mehr verdient, wenn die Gewinne um 24% nach unten gegangen sind. Ich meine, es ist beides 24%, aber.
Dementsprechend soll es abgelehnt werden.
Genau. Wird sicherlich nicht passieren, sondern wenn, dann gibt es halt viele, die dagegen stimmen und das ist dann schon eine Message, aber.
Ja, aber Goldman hat ja schon eine ziemlich stark, also interessante Struktur, oder? Also die haben einen Teil Börsen gelistet, aber ein Teil gehört wiederum auch den Partnern. Weißt du, wie das aufgebaut ist?
Es war früher ein Partnership und wie ja zum Beispiel so ein McKinsey heute noch ist.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Oder Anwaltskanzleien oder so.
Dann haben sie aber ein IPO gemacht und eigentlich, die Partner haben halt dann auch Aktien. Aber das ist jetzt, die Partner, glaube ich, bei Goldman zu sagen, Partner ist nicht mehr dasselbe wie früher, weil du als selber kleiner Associate kriegst ja auch schon Aktien. Du kannst ja, ja auch Aktien stimmt. kaufen, die haben halt mehr. Da gab es
ja nur Partnerwert, kriegst einfach ein fettes Aktienpack.
Dann kriegst du auch jährlich ja einen Teil des Gehalts in Aktien bezahlt, auch schon als ganz kleiner Mensch.
Also, du musst ja irgendwie unterscheiden. Also vorher hat der Goldman sozusagen den Partnern gehört.
Ja.
Und dann haben sie dann die Börse gebracht und jetzt gehören denen die Shares. Aber wenn du jetzt zum Partner promoted wirst, das ist ja so der Investmentbanker's Dream. Du fängst als Analyst an und irgendwann wirst du zum Partner promoted und hast es geschafft. Und dann kriegst du halt ein fettes Equity Package.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob du das noch, also im Gehalt, ja klar, das wird dann auch immer größer, der Equity-Anteil im Gehalt, aber ob du jetzt mit der Ernennung dann sofort ein Package bekommst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war aber auch kein Goldman-Partner, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich hatte aber einen, der hat VP? Mal einen geilen Spruch, bitte?
Du warst mal VP, oder? Bist du?
Second Year Associate, das ist dann ein Jahr vor VP bin ich gegangen. Aber
so quasi Praktikant, ne Spaß.
Genau, quasi Praktikant. Nee, bei Goldman war es so, fängst als Analyst an, machst 3 Jahre Analyst, dann machst du 2 Jahre Associate und dann kannst du eigentlich schon zum VP befördert werden, wenn das so klappt.
Das ist von Bank zu Bank ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo die höchste Drop-Rate ist. Also da, wo die meisten Leute kündigen, verkürzen sie einfach. Normal, früher hattest du immer 3 Jahre für jede Stufe. Und da, wo jetzt die Leute schnell rausdroppen, haben sie die Beförderung ein bisschen vorgezogen.
Und bei den Beratungen ist es noch schlimmer. Die haben das teilweise reverse. Also ich glaube, bei McKinsey ist es so, startest du als Consultant, dann wirst du Associate und außer du hast Promotion, dann ist es wieder ein bisschen anders. Und oder Senior Consultant noch. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch manche, die machen es andersrum. Da bist du erst Associate und dann Consultant. Also diese Begriffe
erschließen sich mir nicht. Oder bei den Big Four, da gibt es einfach 48 Karrierestufen, sodass du quasi jedes Jahr befördert werden kannst oder teilweise sogar jedes halbe Jahr. Dann kannst du quasi so 2 Schritte auf einmal machen und sagst dann, hey, normalerweise wärst du jetzt nur zum Junior, Senior Consultant mit Level Assistant. Und aber wir springen dich diesmal 2-mal. Ja. Und das ist schön, weil dann kannst du den Leuten immer eine Promotion geben und musst denen nur unwesentlich mehr Gehalt bezahlen.
Wie ist denn das mit Markus? Welches von den 50 Level bei Finanzfluss hat Markus im Moment erreicht?
Das ist direkt im Boss-Level eingestiegen, Chefredakteur BAM. Das heißt, der geht jetzt leider nicht mehr drüber. Das nächste Level wäre Thomas von Finanzfluss. Dann müsste er aber bereit sein, seinen Namen zu wechseln. Das ist ein bisschen.
Aber er ist, glaube ich, er zielt es darauf ab. Er sägt schon auf deinem Stuhl, weil zum Beispiel sehe ich in letzter Zeit sehr viele Reels mit Markus. Sehr viele Reels mit Markus.
Er sägt hart an diesem Stuhl. Ja.
Hart, oder?
Er ist jetzt auch, glaube ich, umgestiegen von Handsäge zu Motorsäge. Ja.
Warte mal, irgendwas hatte ich heute in Reel gesehen, da wollte ich dich drauf ansprechen.
Warum Thomas von Finanzfluss nicht mehr Teil des Teams ist.
Genau, richtig, ich übernehme. Jetzt pass auf, er hatte hier, was hat er, irgendwas habe ich vorher noch
ein gedacht. Ein Reel zu Hostel-Takeovers.
Inflation, Preise sinken, bedeuten fallende Inflation, fallende Preise und das ganze Zeug. Inflation sinkt, Waren werden aber teurer. Also genau unser Thema heute, hat Markus geklaut, siehst du?
Ja, hat schon antizipiert, ja. Ich hab auch geguckt, also um 3 Uhr nachts gab es einen Timestamp in unserem Dokument, hat er mal kurz reingeschaut und klaut sich dann die vermutet. Themen. Ich weiß, bei uns ist Ellenbogen-Mentalität, ja, ganz klar. What the Finance? Holger, die letzten Minuten möchte ich noch mit dir über Private Equity sprechen. Ich habe extra ein kleines Tutorial gemacht und zwar Thomas One-on-One, How to Invest in Private Equity. Was sind die Fallstricke und wie sorge ich dafür, dass meine Private Equity Returns entgegen dem, was ein gewisser Goldgraf sagt, gut sind? Ich habe einen exzellenten Financial Times Artikel gelesen, der mich gecatcht hat. Show Notes ist leider fett hinter einer Paywall. Also ich glaube, den kann man auch nicht lesen mit nur einem Testabo, aber egal, anyways, ist auf jeden Fall ein großartiger Artikel. Für Leute, die zu viel Geld haben, gönnt euch. Und genau, im Endeffekt, worum geht's? Also, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, Private Equity ist ja in den letzten Jahren gestiegen, stark im Volumen. Ja. Und Holger begutachtet das mit argwöhnig und hat schlaflose Nächte deswegen. Ich bin da relativ neutral, aber ich finde es schön, weil du ja so ein Hedgefonds-Pusher bist, in Anführungszeichen, dachte ich, komm, ich werde hier zum Private Equity-Händler, Verkäufer. Genau, also interessant, das Volumen ist in den letzten Jahren explodiert, also ich glaube in den 2000er Jahren, warte mal, sehe ich da die Achse richtig? Nee, die Zahlen sind zu klein. Naja, jedenfalls, alle wollen in Private Equity rein, locker verzehnfacht, ja.
Ja.
Also alle wollen in Private Equity rein, inklusive den großen Dingsfonds. Interessant fand ich übrigens dabei, dass die LBO-Quote zurückgeht. Das heißt, die Private Equity-Schecks werden größer. Das heißt, die Private Equity-Buden bringen mehr Eigenkapital mit ein. Früher war ja immer das Ziel, so wenig Eigenkapital wie möglich. und viel über Schulden machen, denn wer sich möglichst viel Geld leiht und das investiert, mit wenig Eigenkapital rangeht, der hat eine höhere Rendite. Aber scheinbar sind wir jetzt bei LBO-Quoten von 50%. Das heißt, 50% des Deals werden quasi mit Cash, also mit Equity bezahlt. Also mit Equity plus Cash.
Ist weißt du, woran das liegen kann? Weißt du, woran das liegen kann? Wenn die Volumina. Nee, nicht mal. Das ist ja schon in fallenden Zinsen hier gestiegen. Das siehst du ja in deinem Chart. Das ist ja wirklich seit Ewigkeiten hoch. Hast nicht. Ich würde sagen, wenn die Volumina immer größer werden, wird es natürlich immer schwerer, geeignete Investments zu finden für das Cash, das du von den Anleger hast. Und dann ist es einfacher, den Hebel runterzuschrauben, weil dann hast du schon mehr Cash gebunden. Das passt auch damit, dass die Renditen ja zurückgehen. Aber vielleicht kommt dazu noch was. Ich habe es nicht vorgelesen. Ich bin gespannt, was noch kommt.
Ah, ja, alles gut. Nee, genau, also auch in meiner relativ kurzen Zeit in der Bank ist das eigentlich schon das, was du beobachtet hast, dass die Private Equity Manager sozusagen ein bisschen viel Geld hatten und nicht wussten, wohin damit. Deswegen haben die einen gewissen Deal-Druck. Und dann kannst du natürlich gucken, dass du einfach mehr Geld los wirst, indem du höhere Equity-Checks schreibst. Mhm. Die Banken freuen sich natürlich immer über einen hohen Leverage. Gut, Risikomanagement ist das eine, aber wenn du halt ein solventes Target hast, was du gut belasten kannst, dann freuen sich natürlich die LBO-Abteilung, also die, die ja quasi die Finanzierungsstrukturierung macht, und die Banken kassieren doppelt. Einmal über die LBO-Beratung, also sie beraten dich, wie das Ganze strukturiert wird, Debt Capital Market in der Regel. Und zweitens, wenn die Bank zum Länderpool dazugehört, also zu denjenigen, die Kohle leihen, wird auch nochmal Fettzinsen kassiert. Weil so Private Equity, ich weiß nicht, wo das Zinsniveau ist, schwierig zu sagen, aber definitiv überm Leitzins.
Vermutlich.
Danke für die Indikation, nicht negativ. Ja, unnützes Wissen. Ja, und tatsächlich in dem Artikel geht er darauf ein und sagt, er geht tatsächlich davon aus, dass in den zukünftigen Dekaden Private Equity Renditen, die ja immer so als göttergleiche Renditen gesehen wurden, so 20% PA oder so, da hat doch mal der Ackermann, hat doch da mal richtig Ärger gekriegt. Ackermann, der ehemalige CEO der Deutschen Bank, hat mir irgendwann öffentlich in Deutschland gesagt, wir streben eine Eigenkapitalrendite von 25% an. Genau. Und daraufhin war er ja der größte Buhmann in Deutschland von wegen greedy und so weiter. Dabei muss man ja sagen, genau, mit seinem Victory Sign, dabei muss man ja sagen, dass Eigenkapitalrenditen von 25% in Banken gar nicht so krass absurd ist, weil Banken ja maximal geleveraged sind. Die haben ja so gut wie gar kein Eigenkapital.
Genau, das du kannst übrigens, lass uns mal irgendwann in Düsseldorf die HSBC zusammen besuchen. Okay. Denn in Düsseldorf ist tatsächlich, haben sie das ehemalige Gerichtsgebäude vom Ackermann-Prozess zu einem Hotel gemacht.
Echt?
Da müssen wir übernachten.
Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich dahin traue, denn durch meine Aussagen zum grauen Kapitalmarkt werden die mich sehr wahrscheinlich durch diese Security-Schleuse lassen und dann irgendwo im Keller anbinden und verprügeln oder so.
Ja.
Bis ich dann rausgehe und Zertifikate anpreise.
Verkloppe, genau.
Verkloppe. Genau, also es wird davon ausgegangen, dass die Returns zukünftig sinken aufgrund von er hat jetzt hier so zwei Effekte rausgearbeitet. Das eine ist das, was du schon angesprochen hast, nämlich massiver Kapitalzuwachs. Also der Private Equity Markt ist jetzt scheinbar, und jetzt muss ich es richtig übersetzen, 2,59 Trillion US-Dollar, was bei uns, was kommt nach Milliarde?
Billion.
Billion, okay, 2,6 Billionen Markt ist, also halt schon gigantisch, und deswegen hast du auch eine riesen Konkurrenz sozusagen, Konkurrenzsituation, weil Private Equity, das machen die, kaufen Unternehmen, entweder nehmen sie von der Börse runter oder die schon von der Börse runter sind, die privat sind, und davon gibt's ja jetzt nicht krass mehr Unternehmen, deswegen stehen die jetzt auch in Konkurrenz, genau. Die Private Equity Häuser, und wenn du in Konkurrenz stehst, heißt es, sinkt der Preis. Was ist der Preis von der Firma? Naja, ein höherer Einstiegspreis, damit sinken deine Returns. Sprich, es wird weniger attraktiv. So, und gestiegene Zinsen sorgen dafür, dass LBO-Case weniger interessant wird, weil, wenn du dir Geld leist und mehr Zinsen bezahlen musst, die Zinsen belasten natürlich die P&L deines Targets. Interessant, im Private Equity versuchst du natürlich immer, dein Target zu verschulden. Das ist auch immer war so ein bisschen so eine Finanzmarktrevolution, oder? 1900, schieß mich tot. Jetzt ist das Problem. Das sind schon mal die Bad News, die wo Holger natürlich mit großem Grinsen da sitzt und sich denkt, siehste, Private Equity, alles scheiße, viel zu viel Geld drin, nicht besser als Public Market. Ich habe ja auch sogar eine Studie hier reingepackt, die sagt, dass Genau, dass die merely beziehungsweise gar nicht die, also dass quasi die Rendite genauso ist nach Abzug der Kosten wie so ein S&P 500.
Das ist vor allem von Steve Kaplan.
Mhm.
Aber ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt nämlich einen Fett-Typen in Dallas, der Kaplan hieß. Und oftmals schreiben die auch Paper, aber ich weiß nicht, ob das der.
Oder lass ihn schreiben.
Ob das der ist. Na egal, wahrscheinlich ist es nicht.
Also der Ratschlag lautet ganz klar, zwei Dinge musst du machen, wenn du in Private Equity outperformen willst. Nämlich erstens, pick the right funds, also pick the right firms. Das kennen wir ja ganz klassisch aus dem normalen, aus der normalen Fondsindustrie. So gut wie alle Fonds outperformen auf lange Sicht, auf lange Sicht ja den Markt. Ja. Man kennt es, Junior Manager und so weiter. Die Antwort darauf lautet ja in der Regel einfach, dann such dir einfach den richtigen Fondsmanager raus, der überdurchschnittliche Returns erzeugt. Wo es ja auch immer wieder Studien gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die im letzten Jahr gut gelaufen sind, in den nächsten Jahren auch zu den Gewinnern gehören, relativ gering sind. Aber im Private Equity scheint das anders zu sein. Also gibt es hier, also da gab es jetzt auch Studien, die gesagt haben, ne, du musst, also es gibt eine hohe, wie soll man sagen, wie nennt man das? Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Firmen, die zu den Top-Private-Equity-Firmen, also Top im Sinne von hohe Performance, gezählt haben, auch in Zukunft zu den besseren zählen werden. Sehr wahrscheinlich wegen Deal-Access und solchen Sachen. Also angenommen, du bist jetzt ein guter Private-Equity-Fonds, hast deine guten Freunde bei Rothschild und so weiter in den Banken, dann werden die natürlich immer mit guten Deals auf dich zukommen und sagen, guck mal, hier ist ein Fire-Sale von einem Mittelständler oder so. Wir setzen sich als erstes auf den Deal auf. Also da spielen, glaube ich, persönliche Beziehungen eine wichtige Rolle. Ich zitiere hier nur, ne? Ich weiß nicht, ob das
Das macht Sinn. Hast du ja auch bei manchen hochfrequenten Hedgefund-Trades. Wir hatten ja über die Pre-Closing-Calls damals gesprochen, wo dann die Bank auch den Lieblingskunden vom Millennium anruft. Und dann kriegen die halt irgendwie die Info schneller als alle anderen. Und das ist halt, wenn du ein guter Kunde bist. Und du kannst dir mal gut vorstellen, dass es hier ähnlich ist, ja.
Genau. So, und der zweite Grund, also das zweite Ding, wie du tatsächlich outperform oder wie du bessere Private Equity mit besseren Private Equity Renditen rechnen kannst, ist tatsächlich Kosten runterbringen. Und Kosten ist im Private Equity so ein Riesending. Selbst der norwegische Staatsfonds hat es nicht geschafft, Kosten zu drücken bei den Private Equity Buden. Die sind da sehr resilient auf ihre 2,20, also 2% jährliche 24% Performance Fee. Und deswegen, was man derzeit sehr stark beobachten kann, ist, dass derzeit mehr und mehr sogenannte Co-Invests gemacht werden. Das heißt, irgendwelche Pensionsfonds, also hier wurde das Beispiel von APG, das ist ein dänischer, glaube ich, oder? Dänischer Pensionsfonds oder Niederlande, ich muss gleich nochmal gucken. Naja, jedenfalls irgend so ein Pensionsfonds, dass die ein relativ hohes Private Equity Exposure mittlerweile haben, 10%, ja genau, also 50 Milliarden in Private Equity von ihren 560 Milliarden Asset Under Management. Und was die halt viel machen, ist, die gehen halt mit den Private Equity Buden, investieren die dann halt teilweise in die Targets zusammen. Also sprich, sie investieren direkt in das Zielunternehmen und für den Teil, den sie dort investieren, müssen sie ja keine Fees bezahlen, weil das ja keine Investition in den Fonds ist. Und damit kannst du so ein bisschen deine Kosten drücken, ohne dass die Private Equity Buden Private Equity Buden gesichtswahrend ihre hohen Fees aufrechterhalten können. Ja.
Das machen zum Beispiel auch viele von diesen neuen und teilweise auch sehr alten semi-liquiden Fund of Funds. Das sind dann quasi Dachfonds, die in Private Equity Fonds investieren, aber dann teilweise auch 50% Co-Investments. Und dann kannst du dir halt auch denken, was werden das für Co-Investments sein? Ja, die holst du dir halt im Service dann auch von den entsprechenden Managern. Ja.
Ja, genau. Das habe ich eh nie verstanden, warum es im Private-Equity-Bereich so viel Funds of Funds gibt. Weil das ist ja im Endeffekt wie Dachfonds. Und spätestens jetzt weiß ja jeder Privatanleger hoffentlich, dass Dachfonds Schwachsinn sind, weil du einen zusätzlichen Kostenlayer hast.
Ja, zum Beispiel im Hedgefonds-Bereich gibt es tatsächlich Dachfonds, die in junge Manager investieren und da Discounts auf die Fee-Struktur bekommen, sodass du auf einer Look-Through-Basis unter 2,20 rauskommst im Dachfonds. Bei den Private-Equity-Dingern, glaube ich, ist es auch deswegen, weil so ein Private-Equity-Portfolio aufzubauen, dauert ja ganz lang. Du committest ja dein Kapital und dann die nächsten 5 Jahre wird es abgerufen. Wenn du schlagartig investiert sein willst, kannst du dir erstmal so eine semi-liquide Struktur besorgen, die halt schon in den Fonds drin sitzt. Dann bist du sofort drin mit deinem ganzen Kapital und dann baust du nebenbei dein eigenes Private-Equity-Portfolio auf. Also ich kenne ein paar Family-Offices, die so vorgehen.
Ja. Macht Sinn, macht Sinn. Also, wie gesagt, das sind die beiden Dinger, wie du im Hedgefonds erfolgreich sein kannst. Das heißt, ich würde mich jetzt mal ein bisschen nass machen und sagen, ich glaube, die Private Equity Investitionsmöglichkeiten, die Privatanlegern geboten werden derzeit, da gibt es ja verschiedene Angebote, die kommen, die haben halt diesen Hebel eingeschränkt beim einen und gar nicht beim anderen. Also erstens mal ist es schwierig, überhaupt herauszufinden, in welche Fonds du investierst. Also das mal zum Thema Pick the Right Management. Da musst du dann halt den entsprechenden Firmen, die dir als Privatanlegern Investitionen in Private Equity ermöglichen, vertrauen, dass die auch die erfolgreichen Private Equity Buden raussuchen. Und was das Thema Kosten angeht, hast du gar keine Möglichkeit, denn du wirst ja keine Co-Investments machen können. Wenn, keine Ahnung, ein PE-Fonds jetzt Finanzen.net für 250 Millionen kauft, das, was wir ja in der letzten Folge besprochen haben, dann wirst du nicht sagen können, ja, Moment, von den 250 schiebe ich mal 50 Millionen eigenes Co-Investment dazu. Also wenn du das kannst, umso besser, dann herzlichen Glückwunsch. Genau, von daher ein bisschen tricky. Und dann im Artikel geht es auch um ein Thema, was du auch immer ganz gerne ansprichst, warum diese Private Equity in letzter Zeit wirklich so beliebt ist. Einfach illiquide. Es ist illiquide, also es wird nicht permanent gehandelt. Das bedeutet, es sieht weniger riskant aus und du musst als Manager von so einem Pensionsfonds oder was auch immer halt in Crash-Phasen nicht erklären, warum dein Portfolio gerade 40% down ist. Sondern kannst einfach sagen,
genau. Es ist ab bei uns, 2% ab.
Und was dann immer ganz gut, worüber dann diskutiert wird, ist dieser Mythos, das wird hier so ganz schön, von einer sogenannten Illiquidity Premium. Also der Autor ist fest davon überzeugt, dass diese Illiquiditätsprämie nicht existiert. Und er meinte,
nicht mehr existiert
und dass die tatsächlich sogar zu einem Illiquiditätsdiscount werden könnte, je größer das Private Equity Volumen. Ich erkläre mal ganz kurz. Also Liquidität hat ja einen Preis. Also dafür, dass ich heute in eine Aktie rein kann und eine Sekunde später wieder raus kann, ist ja ein großer Vorteil, denn ich kann damit gutes Risikomanagement betreiben. Wenn ich aber nebenan in den Friseursalon investiere und mit dort zum Notar gehe, dann kann ich morgen meine Anteile nicht so einfach wieder verkaufen. Das heißt, meine Position kann ich weniger schnell closen. Und deswegen würde ich eine höhere Renditeerwartung haben, wenn ich in den Friseurladen investiere, weil ich so schnell nicht mehr wieder rauskomme. Und deswegen muss die Rendite einfach höher sein. Und das ist die sogenannte Illiquiditätsprämie, mit der hier Asset Manager immer ganz gerne argumentieren. Okay. Aber scheinbar gibt es die jetzt nicht mehr. Juckt keinen.
Ja, wenn die Leute halt diese, um Cliff Asness zu zitieren, mir kommt es dann so vor, es hat den Artikel Cliff Asness geschrieben. Kannst du mal sagen, wie der Autor heißt?
Sekunde.
Wirklich exakt dieselben Argumente anführt, die Cliff Asness immer anführt.
Robin Wigglesworth.
Ah, schade. Naja, jedenfalls, Cliff Asness sagt nämlich so schön, wenn die Leute jetzt bereit sind, für diese Illiquidität zu zahlen, das ist jetzt kein Bug mehr, für das ich Performance haben will, jetzt bin ich bereit zu zahlen dafür, um meine Returns zu verstecken, dann wird aus dieser Prämie ein Discount.
Ja. Beziehungsweise, um meine Volatilität zu verstecken.
Genau, ja, das meinte ich, Entschuldigung, für meinen falschen wissenschaftlichen Begriff.
Alles gut. Genau, so, und wer ist schuld an der ganzen Misere? Meiner Meinung nach sind es ETFs.
Thomas von Finanzfluss sagt die ETF. Warum sind die ETFs schuld? Jetzt bin ich gespannt. Ach, das heißt TK-Take. Jetzt, Thomas Kehl-Take.
Thomas Kehl's Take. Ich denke, an der ganzen Misere sind die ETFs schuld. Ich erkläre dir, warum. Weil ETFs dafür verantwortlich, also weil ETFs einfach keine 220 haben, sozusagen. Also ETFs sind einfach zu günstig, sodass die Industrie damit einfach kein Geld verdienen kann. Angenommen, du bist Asset Manager und gehst jetzt zum Pensionsfonds und er sagt einmal bitte 500 Milliarden in ETFs, dann ist halt blöd für dich, weil du verdienst halt nichts damit. So, und deswegen gibt es jetzt diese neue geile Storyline, dass Private Equity ist viel geiler, weil guck mal meine Past Performances in Private Equity und da hands down, Holger, das musst du eingestehen, also vor den 2000er Jahren war Private Equity schon geiler Stuff.
Ja, was?
Definitiv. Und damit konnte man geile Renditen erwirtschaften und diesen heißen Scheiß kannst du jetzt zum Schnapper von 2% pro Jahr und 20% auf deine Performance ebenfalls haben. Und deswegen denke ich, dass ETFs für den Private Equity Boom gesorgt haben und jetzt viele Asset Manager in die Misere bringen, dass sie nicht die vor 2000er Jahre Performance abkassieren werden. Aber dann ist egal, dann sind sie vielleicht schon in einer anderen Bude eingestellt.
Also ich warte darauf, dass man irgendwann mal die ersten Nachrichten von Private Equity Anbietern bekommen.
Haben wir doch schon.
Ich wollte es jetzt so deutlich sehen. Ich wollte sagen, vielleicht gab es auch schon die ersten Nachrichten. Wobei man fairerweise sagen muss, dass alle Nachrichten, die ich bin, die waren alle nett. Das war jetzt keiner, der uns irgendwie massiv beschimpft hat, was wir hier für einen Scheiß erzählen. Sind nette Nachrichten. Nett.
Ja.
Ist alles nett. Ist halt vielleicht
nicht, ich wurde nur auf das Private Equity Event von Luxemburg wurde ich ausgeladen im Vorfeld. Das weißt du ja, ne?
Ja, aber
da haben sie gesagt, schick bitte Markus rüber. Stuhl. Der lässt das genau. Weniger.
Der hat da wieder gesägt am Stuhl und dann war irgendwie
klar. Nein, Scherz beiseite, das musste ich leider absagen.
Aber
genau. Nein, ich persönlich, ich bin nach wie vor, ja. Ich bin nach wie vor Fan von Private Equity. Also ich finde, es gibt absolute Gründe, einen Private Market zu haben und Unternehmen einfach mal ein paar Jahre von der Börse nehmen zu können oder privat zu halten, um da wirklich ein bisschen. Ein Argument für Private Equity ist für mich das potenzielle Long-Term Thinking. An der Börse bist du verpflichtet, quartalsweise zu reporten. Holger smilet schon. An der Börse bist du verpflichtet, quartalsweise zu reporten. Wenn du Teil eines PE-Fonds bist, musst du innerhalb von 7 Jahren deine Revenues steigern und dein Multiple multiplizieren oder stretchen. Und so ein 7-Jahres-Fenster kann man halt schon mal ein bisschen längerfristige Entscheidungen treffen. Also ich finde, es gibt für jeden Markt gibt es Vor- und Nachteile. Warum Pensionsfonds allerdings in Private Equity investieren müssen, das erschließt sich mir wiederum nicht ganz.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass Private Equity natürlich einen Nutzen hat, einfach um auch Liquidität und Kapital bereitzustellen in für nicht börsengehandelte Firmen, die ja sonst eher schwierig an sowas rankommen im Vergleich zu börsengehandelten. Ich glaube auch, dass für einige Anleger Sinn machen kann, aber ich bin auch komplett bei dir, was der Kenfo jetzt sagt oder Kalpers, sie machen mehr Private Equity, da ist halt wahrscheinlich eben der Grund, die wollen halt ihre Vola verstecken und nicht, weil sie, und das finde ich halt irgendwie schwierig, denn wir sind komplett bei dir. Ja, wir sind uns einig, Thomas.
Schön, das freut mich.
Cool, ich wollte noch mal ganz kurz diesen Seitenkommentar machen, dass wir uns ja, nachdem wir uns in Luxemburg nicht gesehen haben, wir sehen uns ja jetzt bald, es ist schon April und Ende April ist es soweit, oder? Der Richie und sein Klo.
Ja, ich muss übrigens Richie nochmal rügen. Du hast ja irgendwas erzählt von wegen, es gibt kostenlose Tickets. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Unser Code ist Finanzfluss24 oder Finanzfluss2024, ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Du kriegst es nicht wirklich kostenlos. Du musst trotzdem nur 9 Euro zahlen. Also kriegst einfach nur einen Rabatt. Statt 35 kostet das Ding 9 Euro.
Lieber Thomas, du musst deine E-Mails genauer lesen. Es gibt zwei Rabattcodes. Es gibt den Finanzfluss24X, da hast du dann 200 Tickets. Und wenn die verbraucht sind, kannst du nur noch den Rabattcode nutzen.
Ah, okay. 2024X ist dann kostenlos, oder was?
Genau, aber es sind nur 200. Cool. Also jetzt in dem Moment, wo wir es ausgesprochen haben, sind die wahrscheinlich alle weg.
Ah ja, okay. Naja, also hier im Podcast, also nutzt den gerne. Finanzfluss 2024X. Und gibt's auch Marktgeflüster 2024X?
Nee, gibt's nicht. Ist ein guter Punkt. Na, müssen wir mal
frech.
Du willst den
Goldkraft 2024X?
Ja, den gab's. Der ist aber schon weg.
Der ist schon weg. Ah, okay, gut.
Ja.
Na gut. Dann müssen wir nächstes Mal auf MyDeals einstellen.
Cool. Weißt du, eigentlich, ganz kurz noch, in der E-Mail waren ja die Codes von allen Finanzinfluencern drin. Du hättest die einfach nehmen müssen und schlagartig auf MyDeals
kopieren. Ah, stimmt. aber ich bin mir relativ sicher, dass diese E-Mail nie bei mir gelandet ist. Ich werde das recherchieren. Aber es könnte natürlich sein, dass die nie bei mir gelandet. Ich habe nie irgendwelche Codes. Anyways. Na gut, das machen wir mal. Ich poste die mal, die komplette Influencer-Liste.
Mach das.
Ist ja wurscht, wir wollen einfach nur Leute da haben. Cool. Holger, ich danke dir sehr herzlich. Wir haben hemmungslos überzogen, aber das lag natürlich nur daran, weil du unbedingt, ich weiß nicht, über Inflation reden wolltest. Arbeitsmarkt.
Also vielen Dank für deine Zeit, Thomas, und bis bald.
Ich freue mich auf mein Buch. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.